predige über Hebräer 11, Vers 8 bis 19. Hebräer 11, Vers 8 bis 19. Hebräer 11 ist ein Kapitel über den Glauben. Da werden einige Beispiele erwähnt, in diesem Fall das Beispiel Abrahams. Aus Glauben erwies sich Abraham, als er berufen wurde, gehorsam, an einen Ort auszuziehen, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Aus Glauben siedelte er sich an im Land der Verheißung, als in einem Fremden und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er wartete auf die Stadt, die die festen Fundamente hat, deren Erbauer und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch Sarah selbst Kraft, Nachkommenschaft zu erhalten, trotz ihres Alters, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Daher sind auch von einem, und zwar einem Erstorbenen, an Menge so viele entsprossen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Gestade des Meeres, den niemand zählen kann. Im Glauben starben diese alle, ohne die Verheißung erlangt zu haben, sondern sie schauten sie nur von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden seien. Denn die solches sagen, geben zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei an jenes gedacht, aus dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Nun aber streben sie nach einem Besseren, das heißt nach einem Himmlischen. Daher schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Aus Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde. Und er brachte seinen einzigen Sohn dar, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war: Nur was von Isaak stammt, soll deine Nachkommenschaft heißen. Er hielt nämlich dafür, dass Gott mächtig sei, auch von den Toten zu erwecken. Und deshalb erhielt er ihn auch gerade dadurch zurück, dass er ihn preisgab. Das Hauptstichwort hier ist aus Glauben. Deshalb ist sicher die Frage interessant und wichtig: Wie entsteht eigentlich Glaube? Wacht man da irgendwann morgens auf und sagt: Oh, jetzt hab ich's? Glaube entsteht eigentlich immer durch eine Anrede, durch das Wort Gottes, in dem Gott etwas sagt und jemand bereit ist, diesem Wort zu vertrauen. Und Vertrauen wirkt sich dann gewöhnlich darin aus, dass er das gesagte Wort anwendet und tut. Es gibt keinen theoretischen Glauben, das heißt, den gibt es auch, dass jemand sagt: Ich glaube, dass es Gott gibt. Das ist großartig, das sagen die meisten Menschen. Es geht darum, dass ich sagen kann: Ich glaube das, was Gott mir aufträgt, und bin bereit, es anzuwenden und zu tun. Von diesem Abraham heißt es hier, er erwies sich gehorsam, als er berufen wurde, an den Ort auszuziehen, den er zum Erbe empfangen sollte. Das ist sicher wichtig. Er hörte etwas: Ziehe weg aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus. Und er zog weg, er ging. Es erinnert uns eigentlich an Jesus. Jesus ist auch einer, der sein Vaterhaus verlassen hatte, als er Mensch wurde. Er war auch bereit zu gehen und zu gehorchen. Und in dem Philipperbrief heißt es sogar, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Glauben ist also in erster Linie angewendetes Wort Gottes, das sich im Gehorsam zeigt. Es gibt viele Leute, die verwechseln Glauben mit Begeisterung. Da ist jemand jung und von Jesus begeistert und sagt: Ich gehe in die Mission. Großartig, Halleluja. Und nach 10 Jahren trifft man ihn immer noch hier. Ja, die Begeisterung hat sich inzwischen in was anderes verwandelt. Vielleicht in einen normalen Beruf, in eine ganz alltägliche Ehe. Und die Begeisterung für Mission ist eine Erinnerung an die Jugendzeit. Begeisterung kann mit Glauben zusammenhängen, aber Glaube ist mehr als Begeisterung, denn Glauben ist das, was wirklich geschieht, was angewendet wird. Gott hat diesen Abraham berufen, er hat gesagt: Du bist gemeint. Und das ist eigentlich immer der Fall, wenn Gott mit jemand redet, dass er plötzlich feststellt: Ich bin gemeint. Nicht mein Nachbar, nicht der Hintermann, nicht der Pfarrer nur, sondern ich ganz persönlich. Vielleicht geschieht das auch heute, dass jemand irgendwo merkt: Ich bin gemeint, Gott redet mit mir. Und dann baut er diese einzelne Persönlichkeit auf, so wie er das möchte, und setzt sie ein. In den östlichen Religionen, die wir ja auch hier immer mehr vertreten haben, ist es eigentlich genau umgedreht. Da wird nicht die Persönlichkeit des Einzelnen herausgerufen und aufgebaut, sondern da ist es so, wie wenn ein Tropfen ins Meer versinkt. Das heißt, er löst sich auf in nichts. Auch bei uns in der Gesellschaft ist das ja ähnlich, dass der Einzelne oft sich in der Masse auflöst. Und viele Jugendliche fühlen sich erst wohl, wenn sie in einer Masse Gleichgekleidete, Gleichgesinnte, ähnlich Frisierte und relativ vielleicht schulisch wenig interessierte Leute sind, in einer gewissen gleichförmigen Masse. Kann ich gut verstehen als Jugendlicher, aber Jesus ruft immer den Einzelnen heraus. Er sagt nicht, du musst ein Massenmensch werden, sondern ein Gottesmensch. Der Abraham zog dann nach Kanaan. Es war ein Land, das er vorher nicht kannte. Gott hatte ihm noch nicht mal ganz gezeigt, wohin er sollte. Er sagte nur, du musst weitergehen. Und dann kam er schließlich in Sichem an. Das war ein Platz, wo man bisher irgendwelche Geister befragt hatte, so nach Orakeln, so ein Städte der Horoskope und was weiß ich. Hier stand Orakel Terebinte. Es war also ein okkult verseuchter Ort, wo er anfing und einen Altar baute für Gott auf einem ganz knallharten geistlichen Pflaster. Fing er an, Gott einen Altar zu bauen und sagte, hier ist der Herr, den ich anbete. Und sein ganzes Leben wurde von solchen Altären bestimmt. Er hatte immer wieder dort gebaut, wohin er kam, in der Führung Gottes, und hat Gott gelobt. So oft Gott sprach, gehorchte ihm Abraham, und so oft er gehorchte, antwortete ihm Gott und zeigte, wie es weitergeht. Er baute diese Altäre zur Ehre Gottes. Aber er ließ sich nicht immer nur von Gott führen. Alles, was Gott ihm sagte, tat er. Alles. Aber er tat auch manches, was Gott ihm nicht sagte. Zum Beispiel kam ziemlich bald eine Dürre in diesem Land auf. Gibt es ja auch im Glaubensleben, dass es so dürre Zeiten gibt. Man weiß gar nicht, wo die herkommen. Aber plötzlich fällt einem alles irgendwie schwer. Oder es gibt so viele Schwierigkeiten. Dinge gehen kaputt und finanziell und was weiß ich. Zeitlich klappt manches nicht mehr. Irgendwie so eine dürre Zeit. Und da ist er nach Süden gewandert, nach Ägypten, in die Kornkammer der damaligen Welt, um diese Dürre zu überwinden. Das war nicht die Führung Gottes, das war seine eigene Entscheidung. Und in Ägypten hatte er Angst um seine Frau und sagte dann, das ist meine Schwester. Und der Pharao hat sie dann als seine Frau genommen, bis er dann merkte, dass das ja gar nicht stimmt, sondern dass die schon verheiratet war. Und dann hat er dem Abraham Vorhaltungen gemacht, und gesagt, hör mal, du hast mich ja betrogen, du hast mich hier angeführt, diese Frau ist ja verheiratet mit dir. Und jetzt hast du mich in Schuld hineinkommen lassen, statt mich davor zu bewahren. Und sowas will ein Mann Gottes sein? Und dann hat er ihn zurückgeschickt aus Ägypten, hat ihm noch Geschenke mitgegeben als Entschädigung. Es ist eigentlich schon erstaunlich, dass Glaubensmenschen manchmal von ihrer ungläubigen Umgebung zurechtgewiesen werden, was der Wille Gottes ist. Das heißt, dass das Gewissen von Ungläubigen manchmal schärfer ist als das Gewissen von Gläubigen und sie ihnen sagen, hör mal, was du eben machst, ist großer Mist. Gott hätte einen ganz anderen Weg für dich. Das sagen manchmal Leute, die Gott gar nicht kennen. Aber die merken, dass irgendwas schiefgelaufen und dann schicken sie ihn einfach gerade wieder zurück. In Ägypten hat er übrigens keinen Altar gebaut. Altäre hat er immer nur gebaut in der Führung Gottes, wo er so seinen eigenen Weg ging, hatte er keinen Mut, auch noch einen Altar für Gott zu bauen. An der Stelle wird deutlich, dass so ein alttestamentlicher Glaubensvater kein moralisches Vorbild ist. Der Mann hat öfters echt versagt. Er ist kein moralisches Vorbild. Wenn wir diese Fehler alle nachmachen würden, wäre das keineswegs gut. Aber er ist trotzdem ein Vorbild, nämlich dafür, wie Gott eine Persönlichkeit zurechtbringt, wie er ihr immer wieder hilft und sie weiterführt und nicht sitzen lässt. Und der Abraham ist aus Ägypten zurückgekehrt und hat dann an dem Altar, den er zuerst gebaut hatte, Gott wieder gelobt, sicher auch um Vergebung gebeten. Der Abraham hatte aber einen Begleiter dabei, das war der Lot, der Sohn seines Bruders. Der Bruder war gestorben, insofern hat er den Neffen mitgenommen. Und diesen Lot, der wird hier in Hebräer nicht erwähnt, aber ich will ihn erwähnen als Kontrastprogramm zu dem Abraham. Der Lot war ein Mann, der den Segen Abrahams teilte, aber er teilte nicht die Berufung Abrahams. Berufen war nur der Abraham und der Lot bekam diesen ganzen Segen Gottes mit, immer in der Begleitung Abrahams. Eigentlich war es bisher ein Mann, der nicht direkt von Gott abhängig war, sondern er war indirekt immer von diesem Abraham abhängig. Gott hatte ihn persönlich in dem Sinn noch nicht so direkt geführt, sondern immer alles, was der Abraham für richtig hielt, das machte er auch. Es gibt ja auch solche Christen, die einfach eine Zeit lang sich ständig von anderen führen lassen. Wenn du sagst, die Übersetzung musst du lesen, liest er die Übersetzung. Wenn du sagst, du musst eine halbe Stunde beten, betet er eine halbe Stunde. Wenn du sagst, du musst in den Kreis gehen, geht er in diesen Kreis. Das heißt, es gibt Leute, die lassen sich von anderen Christen führen und übernehmen das, was die für richtig halten. Aber irgendwann kommt die Frage der Bewährung, denn man kann nicht immer nur das tun, was ein anderer für richtig hält, sondern muss irgendwo sich auch einmal selbst entscheiden. Und dieser Punkt kam, als Lot und Abraham sich trennen mussten, weil ihre Herden zu groß wurden. Und da ließ Abraham dem Lot die Wahl und der Lot wählte die Kornkammer Kanaans, nämlich diese Jordan-Ebene mit ihren festen Städten, Sodom, Gomorra und ähnliche fruchtbare Plätze. Von dem Abraham heißt es hier, er wohnte in Zelten. Das heißt, er blieb beweglich, eigentlich ungesichert, immer zur Weiterwanderung bereit, während der Lot wählte die Sicherheit. Safety first. Ich muss mich sichern, meine Zukunft. Und er zog in eine feste Stadt, einen sehr fruchtbaren Platz, einen Ort sittlicher Lockerung und großer Freizügigkeit auf sexuellem Gebiet. Homosexualität war dort noch das Normale. Der Name Sodom ist heute uns bekannt durch das Wort Sodomie, das heißt Umgang, geschlechtlicher Umgang zwischen Menschen und Tieren. Das kennzeichnete Sodom unter anderem auch. Mancher unter uns wählt auch solch einen Platz gesicherten Lebens, scheinbar gesicherten Lebens mit sexueller Freizügigkeit. Natürlich mit dem Glauben an Gott. Der Lot wählte seinen Platz selbst. Und Abraham bekam seinen Platz von Gott gewählt. Gott sprach zu Abraham, erhebe deine Augen und schau dir alles Land an, das wird alles deinen Nachkommen gehören. Und du wirst ein Segen sein. Lot wählte es, die Zukunft selbst zu sichern in einer befestigten Stadt. Während der Abraham, von dem heißt es, dass er in Zelten wohnte und dass er auf diese himmlische Stadt wartete. Das heißt, er wusste, die Sicherung ist eigentlich erst in der Ewigkeit da und alle Sicherheit vorher ist relativ, die kann auch verändert werden. Ja, wie ging es mit dem Lot weiter? Kontrastprogramm, sagte ich. Der Lot wählte die Sicherheit und kam deshalb auch in die Gerichte Sodoms mit hinein. Sodom wurde erobert von einem fremden König, alle Leute wurden verschleppt, die Stadt verbrannt. Das heißt, er musste sich auch in die Isolierung begeben, aber nicht, weil Gott ihn herausgerufen hatte, sondern weil das Gericht Gottes ihn hinaus warf, zusammen mit den anderen. Aber als er durch das Gericht hindurchgegangen war, der Abraham hatte ihn nämlich befreit, mit seinen Bundesgenossen hatten sie diesen feindlichen König besiegt und alle Leute aus Sodom wieder befreit, da zog er wieder nach Sodom zurück. Das heißt, er lebte dort weiter wie vorher. Er sah seinen Segen in dem, was er besaß. Der Lot sah den Segen seines Lebens in seinem Besitz, in seiner Sicherheit. Und der Abraham sah den Segen seines Lebens in dem, was er war. Das ist ein Unterschied. Der eine gesegnet in dem, was er besitzt, und der andere in dem, was er ist. Übrigens, das Gebiet Abrahams wurde nie durch Kämpfe erschüttert. Der lebte in seinem Gebiet immer in Frieden. Er hatte selbst viele ungläubige Freunde, seine Bundesgenossen. Und das finde ich gut, wenn selbst gläubige Menschen mit Ungläubigen noch in einer freundlichen Verbindung bleiben, wenn sie nicht so heilig werden, so isoliert aus einer übersteigerten Frömmigkeit, dass sie mit anderen gar keinen Kontakt mehr haben können. Das hatte nichts mehr mit Auserwählung Gottes zu tun, sondern ist eigentlich ein Stück Übersteigerung von Frömmigkeit. Das gibt es leider auch. Wie geht es weiter? Der Abraham besaß von dem Land, das er und seine Nachkommen besitzen sollten, das heißt seine Nachkommen besitzen sollten, keinen Fußbreit Boden. Der besaß gar nichts, er war absolut Fremdling dort. Er bekam erst einen Platz, als er seine Frau später beerdigen musste, hat er dort das Grundstück für die Beerdigung gekauft. Das war alles, was er später mal besaß. Und zwischendrin vielleicht zweifelte er mal und fragte Gott, woran soll ich denn erkennen, dass mein Nachkommen dieses Land gehört? Er sagte Gott, nimm mal ein paar Opfertiere, und da hat er die geschlachtet und zerteilt. Dann hatte er einen Traum über die Zukunft, und zwischen den Opfertieren ging eine Fackel Gottes hindurch, ein Feuer Gottes. Und daran erkannte er, dass wirklich Gott hier ist und dass er seine Zusagen hält. In der dunkelsten Nacht erscheint so ein Licht Gottes. Und jetzt wusste er, Gott ist treu, er wird wirklich meine Nachkommen dieses Land geben. Aber er sollte ja auch einen Sohn bekommen. Und hier in Hebräer 11 heißt es, dass Sarah durch Glauben Kraft empfing, Nachkommenschaft zu erhalten. Es hört sich gut an, aber ihr Problem war es, dass sie gar nicht so viel Glauben hatten zwischendrin. Sie wussten, wir sollen einen Sohn haben, aber sie wussten nicht, wann kommt er denn, wir werden immer älter. Und dann hat Abraham eine Nebenfrau genommen. Dann schon, könnt ihr euch gerade mal ein bisschen ruhig verhalten, das wäre ganz lieb. Er hat eine Nebenfrau genommen und mit ihr zusammen einen Sohn bekommen, den Ismael, der ist der Vorfahre der Araber geworden, die stammen von Ismael ab. Und er hat einfach diese Spannung zwischen Verheißung, ihr werdet einen Sohn kriegen, und der Realität, dass sie nämlich keinen hatten, hat er nicht ausgehalten. Und nach dem Motto, hilft dir selbst, so hilft dir Gott, gehandelt und diesen Ismael zur Welt gebracht. Das Sprichwort ist ja absolut falsch. Es müsste besser heißen, hilft dir selbst, so kann Gott dir nicht helfen. Das wäre dann theologisch richtig, auch praktisch anwendbar. Dieser Ismael wurde Vorfahre der Araber und von ihm heißt es, dass er viele Throne besteigen würde. Oh, wenn man heute mal die arabische Welt ansieht, die besteigt ganz schön viele Throne und war früher selbst bis nach Spanien schon gekommen. Diese Araber haben eine Ahnung von dem einen Gott. Sie stammen ja von Abraham ab. Das heißt, sie verehren diese Einheit Gottes. Sie haben eine Ahnung von der Führung und Vorsehung Gottes, aber sie haben kein Verständnis für seinen Willen. Und das ist sicher ganz interessant. Sie sind eigentlich, wie soll man das sagen, die härtesten Kontrahenten jeder christlichen Mission. Weil sie sagen, das, was ihr bringt, haben wir schon lange. Nur der Inhalt fehlt ein bisschen. Sie glauben mehr an diesen einen Gott, aber wissen seinen Willen nicht, der uns durch Jesus offenbart wird. Als der Ismael geboren wurde, hat sich vielleicht, das weiß ich nicht, vielleicht die Geburt Isaaks, des richtigen Sohnes, verzögert. Vielleicht musste Gott diese Geburt hinausschieben, weil inzwischen ja so eine Behelfslösung gefunden war. Und der Isaak wurde dann erst 13 Jahre später zur Welt gebracht. Dieser richtige Sohn der Verheißung, von dem es hier heißt, dass Sarah Kraft empfing aus Glauben, ihn zur Welt zu bringen. Der Abraham konnte also doch erfahren, trotz seiner Pannen, dass sein Leben reif wurde für die Erfüllung der göttlichen Verheißung, zum Beispiel, dass er einen Sohn bekommt. Der Lot, bei dem wurde auch etwas reif, nämlich die Stadt, in der er wohnte, wurde reif für das göttliche Gericht. Sodom sollte untergehen, durch all diese furchtbaren Dinge, die dort geschehen sind, war es so gerichtsreif, dass das Fass der Schuld voll war und lief jetzt über. Und dann wurde dieser Lot angeredet, er suchte ja immer die Sicherheit. Er wurde angeredet, jetzt rette dich selbst und deine Angehörigen dort. Und dann ging er zu seinen Schwiegersöhnen und sagte, es wird Zeit, ihr müsst hier raus. Die Stadt geht unter, Gott richtet sie. Und die Schwiegersöhne dachten, der Mann macht Spaß. Na, so einen Schreck hat er uns noch nie eingejagt. Das ist ein richtiger, lustiger Typ. Na, sowas. Wer hat das schon mal gehört, dass hier ein Ort untergeht? Gott richtet ihn. An der Stelle merkt man, wenn jemand sonst von Gottes Willen in seinem Leben nichts zum Ausdruck bringt oder wenig und schweigt, dann hat er auch dann, wenn es wirklich darauf ankommt, nichts zu sagen. Der Lot wurde ja dann gerettet aus der Stadt, er und seine Frau und die zwei Töchter, das heißt, die Frau kam dann noch ums Leben, das waren die einzigen. Da könnte man sagen, um selbst gerettet zu werden, reicht es aus, ein Lot zu sein. Um selbst gerettet zu werden, reicht es aus, ein Lot zu sein. Das heißt, ich kann mich sichern in meiner Umgebung, ich kann eine gewisse Freizügigkeit in meiner Umgebung vielleicht sogar mit übernehmen, je nachdem. Und kann sein, dass ich trotzdem noch selbst gerettet werde. Wer aber andere retten und segnen möchte, der muss ein Abraham sein. Der muss jemand sein, der der Führung Gottes folgt, der die Sicherheit nicht in der Welt sucht, sondern die Sicherheit von Gott her erfährt und dessen Führung annimmt. Und das ist sicher auch eine Frage an jeden Christen unter uns. Was bist du? Bist du so jemand, der in Sodom wohnt? Einer, der sein Leben selbst sichert, der seine Umgebung ein bisschen anpasst, der sich freut, dass er gerettet ist, aber sonst schweigt, vielleicht auch gar nichts zu sagen hat, weil sein Leben zu diesem Sagen nicht richtig passt? Oder bist du ein Abraham, einer, der von Gott geführt wird, der bereit ist, weiterzugehen, der konnte seine Zelte ja immer wieder abbrechen, der hatte kein Haus, was er irgendwo verkaufen musste, und der so ein Segen wird, eigentlich für die ganze Welt. Denn dass wir heute Morgen hier sitzen, ist eine Auswirkung dieses Segens Abraham. Denn dieser Segen kam später durch Jesus, der ja aus dieser Richtung kam, auf uns. Ich wiederhole es nochmal, um selbst gerettet zu werden, reicht es aus, ein Lot zu sein. Wer aber andere retten und segnen möchte, muss ein Abraham sein. Der Abraham stimmte gewöhnlich mit dem Willen Gottes überein, wenn er ihm gesagt wurde, während der Lot, der musste zwangsweise durch das Eingreifen Gottes gerettet werden. Der ist noch nicht mal selbst aus Sodom herausgegangen, sondern die Engel haben ihn geschnappt und rausgerissen und dann ging diese Stadt unter. Das heißt, der Wille Gottes musste an ihm fast zwangsweise zu seiner eigenen Rettung geschehen. Nach diesem Untergang Sodoms wurde dann dieser Isaak geboren. Der Name Isaak heißt ja eigentlich Gelächter. Das heißt, als die Sarah hörte, dass sie einen Sohn bekommen sollte, hat sie als erstes gelacht. Hat gesagt, na, das gibt es doch gar nicht. Es ist erstaunlich, dass gläubige Leute manchmal über den Willen Gottes einfach lachen. Sagen, das ist so unmöglich, das kann nie passieren. Aber später hat sie offensichtlich doch geglaubt, denn es steht ja hier in diesem Hebräerbrief, dass sie durch Glauben Kraft empfing, Nachkommenschaft zu erhalten. Das heißt, dass wir das Wort Gottes irgendwann dann doch annehmen und seine Wirklichkeit erfahren. Dieser Isaak wurde dann ein Segen auch für uns. Aber dann kam dieser schwere Punkt, der hier erwähnt wird, dass der Abraham ihn opfern sollte, weil Gott ihn erproben wollte, wie groß sein Glaube ist. Und diese Anrede an den Abraham auf Hebräisch hieß Lech, Lecha, das heißt, gehe für dich alleine. Das heißt, nimm niemand mit. Du musst ganz alleine diesen Glaubensweg weitergehen, für dich alleine. Als er damals auszog aus seinem Vaterland, löste Gott ihn aus der Vergangenheit heraus. Und jetzt, wo er sagt, du musst deinen Sohn opfern, löst er ihn von der Zukunft. Denn es war ja seine Zukunft, dieser Sohn. Er ist bereit, diesen schweren Glaubensweg zu gehen, weil er bisher mit Gott schon so viel erlebt hat, dass er wusste, Gott wird zu seiner Zeit seine Lösung bringen. Und sei es die, dass dieser tote Sohn dann wieder auferstehen wird. Keine Ahnung, wie er das macht. Aber als seine Knechte ihn fragten, was willst du denn auf dem Berg machen? Da sagte er, ich gehe hin, um anzubeten. Und das hat er schließlich auch getan. Denn Gott ersparte ihm dieses Opfer seines Sohnes letztendlich und ließ ihn ein Tier opfern, sodass er Gott über seine Weisheit und Güte anbeten konnte. Aber hier wird deutlich, Gott hat das, was er ihm als Geschenk gegeben hat, als Opfer zurückgefordert. Was er ihm als Geschenk gegeben hat, nämlich diesen Sohn, hat er als Opfer zurückgefordert. Gott kann manchmal in seiner Barmherzigkeit Menschen das Letzte wegnehmen oder zumindest wegnehmen wollen, damit er ihnen alles ist, nämlich Gott ihnen alles ist und sie ihr Heil nicht in dem suchen, was Gott ihnen geschenkt hat, sondern in Gott selbst. Auch dieser Isaak wohnte später in Zelten, genauso wie der Jakob, weil sie wussten, unsere Heimat ist letztlich im Himmel. Wenn ich das vergleiche, war also dieser Abraham ein Mann, der immer auf die Führung Gottes vertraut hat, sobald Gott ihm etwas sagte. Was wir merkten, er hat manchmal auch Dinge getan, die ihm nicht gesagt wurden und die waren dann schlecht. Er ist also in diesem Sinne kein moralisches Vorbild, sondern ein Vorbild für einen Menschen, den Gott zurechtgebracht hat, der aber gehorsam war, wenn ihm etwas gesagt wurde. Der Lot ist jemand, der sein Leben sichern wollte. Der suchte immer die Sicherheit. Er dachte an die nächsten Jahre, wie die wohl aussehen würden. Und deshalb war er unbeweglich. Und wenn Gott ihn bewegen wollte, musste er das durch Gerichtshandeln tun, indem er ihn mit Gewalt herausgerissen hat, wo er sich verankert hat. Wir leben auch in der Endzeit. Das heißt, wir wissen, dass Jesus wiederkommt, dass auf uns so eine himmlische Heimat wartet und all diese irdischen Häuser und Werte, die wir haben, irgendwann einmal in Schutt und Trümmer sich auflösen werden. Das ist jetzt nicht eine Aussage der Weltpolitik, die ich hier mache, sondern eine biblische Aussage. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt und dass wir das vielleicht zu unseren Lebzeiten noch erleben. Und dann ist es die Frage, dann werden die Häuser, die wir verlassen, übrig bleiben, für den Antichristen und seine Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Die Bankkonten verlieren dann ihre Bedeutung. Und deshalb ist die Frage, wofür investiere ich? Investiere ich für meine Existenz der Sicherheit, so wie der Lot investierte, oder investiere ich für diese Segenslinie Abrahams, um verfügbar und einsatzfähig zu sein, samt dem, was ich besitze und habe, für Gott, weil ich auf eine himmlische Stadt warte, die die festen Fundamente Gottes hat. Das Hauptstichwort hier ist das Wort Glauben. Glauben hieß Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, durch Bewegung. An der Stelle könnte jeder von uns sich fragen, wo bin ich schon einmal Glaubenswege gegangen? Kann sich jeder ja mal fragen, wenn er nach Hause geht. Wo bin ich eigentlich schon einmal Glaubenswege gegangen? Wobei Gott von uns ja oft nicht so riesige Entscheidungen erwartet, sondern manchmal sind die viel kleiner, viel alltäglicher. Es ist aber trotzdem wichtig, das mal zu fragen. Und dann eine Ermahnung, die dieser Text hier im Hebräerbrief für jeden von uns haben könnte. Aus Glauben erwies sich Abraham, als er berufen wurde, gehorsam, an einen Ort auszuziehen, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und dann geht es weiter. Aus Glauben siedelte er sich an im Lande der Verheißung, als in einem Fremden. Das heißt, er vertraute dieser Zusage Gottes, dieser Verheißung und war bereit, deshalb zu gehen. Und das ist die Ermahnung an jeden von uns, auch an mich, den Verheißungen Gottes wirklich zu glauben. Das heißt, diesen Zusagen, von denen so viele in der Bibel steht, zu glauben, dass sie richtig und gut sind und sich anwenden lassen. Herr Jesus Christus, wir staunen über das Leben Abrahams, wie du ihn geführt hast, manchmal in ziemlich extremen Situationen, oft auch ganz normal. Danke, dass du jeden von uns auch persönlich rufst und sagst, wo bist du? Ich möchte dich führen. Dass du jeden von uns auch zu einem Segen machen kannst. Herr, du siehst aber, wie in den meisten von uns auch diese Sehnsucht Lots steckt, sich selbst zu sichern und dadurch unbeweglich zu werden. Hilf du, dass wir trotzdem deiner Führung vertrauen und uns auch vielleicht aus Dingen heraus lösen lassen, die uns hindern. Danke, dass du den Abraham nie enttäuscht hast und deshalb auch keinen von uns enttäuschen wirst. Amen.